Willkommen zu Rocky Monday. Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext. Einblicke und echte Impulse für deine.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Rocky Monday, eurem Lieblingspodcast rund ums Thema Immobilien und Finanzwissen. Und bevor wir reinstarten, denkt dran, einmal abonnieren auf allen Kanälen, YouTube und allen Podcast-Formaten. Und heute haben wir eine ganz, ganz spannende Folge. Wir haben nämlich einen unbekannten Gast, der auch heute nicht gezeigt wird. Wir nennen ihn einfach mal Felix. Und der Felix ist ein absoluter Immobilienvollprofi und hat sich bereit erklärt, euch und uns heute mal ein paar Einblicke in sein Leben zu geben und in sein Know-how des Immobilienankaufens und Haltens. Und Felix, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind froh, dass du dich bereit erklärt hast. Kurz als Info einfach für euch da draußen. Wir arbeiten jetzt seit knapp 2 Jahren auch zusammen. Also wir haben das ein oder andere Projekt grundsätzlich schon miteinander realisiert. Und deswegen finde ich es mega, dass du dich bereit erklärt hast. Und würde dir einfach mal kurz das Wort übergeben. Und dass du einfach mal kurz, bevor ich dir ein paar sehr spannende Fragen stelle, mal kurz erzählen kannst, wer du bist und was dich grundsätzlich bewegt.
Danke dir vielmals. Also erstmal vielleicht so ein bisschen zur Privatperson. Ich bin jetzt in meinen 40ern, bin verheiratet, Papa von 3 Kindern. Das ist für mich immer das Wichtigste und habe mich dann relativ zeitig schon in meinem Leben mit dem Gedanken finanzielle Freiheit beschäftigt und mir auch Gedanken zugemacht, wie kann man die am besten aufbauen. War lange Zeit in meinem Leben in der Corporate-Karriere und irgendwann habe ich gesagt, okay, der Weg dort, der ist verstanden, aber führt er eigentlich dazu, wo ich hin will? Und ich denke nicht. Und so bin ich irgendwann immer mehr in das Thema Immobilien reingekommen, habe mir einen schönen Bestand aufgebaut, bin jetzt, ich sag mal, vom Bestand her knapp um 50 Einheiten, hätte ich jetzt gesagt, was man vielleicht oder von meiner Wahrnehmung, ich würde mich nicht als Immobilienprofi bezeichnen, ich würde sagen, ich bin Lernender.
Bescheiden.
Man hat mal irgendwann angefangen und man sammelt immer weiter Erfahrungen. Gibt es Leute, die deutlich weiter sind als ich? Ja, die gibt es. Kann ich da noch lernen? Definitiv. Habe ich aber einiges auf dem Weg schon gesehen und teile das Wissen gerne. Das kann ich von mir unterschreiben und ich sag mal, dass die Reise ging los mit der ersten eigengenutzten Eigentumswohnung gegenüber diverse Kapitalanlagen, zu einer Gewerbeeinheit, zu Mehrfamilienhäusern. Also ich habe da schon ein bisschen was gemacht und habe ich alles richtig gemacht? Mit Sicherheit nicht. Hätte ich viel, viel Sachen besser machen können, auch ja. Wichtig ist für mich in dem Zeitraum, dass ich mit sämtlichen Menschen auf dem Weg offen, fair und vernünftig kommuniziert habe und umgegangen bin. Habe ich Mieter irgendwie aus Objekten rausentwickelt, damit ich 2 Euro mehr Miete bekommen kann auf einen Quadratmeter? Das kann ich noch verneinen. Das bin ich auch ganz stolz drauf. Ist das vielleicht das Schönste für einen Investor, um schnell reich zu werden? Auch nicht. Aber jeder geht seinen Weg. Und ich habe gewisse Moralansprüche an mich, die ich gerne erfülle. Und da kann ich immer noch sagen, auch jetzt nach 13 Jahren in Immobilien und fast 30 Jahren in der Geschäftswelt, wenn ich heute mein Buch zu machen müsste und vor dem großen Manitou stehen würde, könnte ich sagen, so 99,9% der Sachen würde ich genauso wieder machen.
Das ist auf jeden Fall mal ein Statement. Bevor ich reinsteige, du hast gerade angesprochen, es sind knapp 50 Einheiten. Wenn du es in einen Eurobetrag beziffern würdest, in Millionen, wie groß, wer ist dein Portfolio?
Tue ich mich super schwer. Wir können sagen, irgendwo zwischen 4 und 7 Millionen. Mhm. Ich bin manchmal sehr, sehr kritisch und bewerte das manchmal, wenn ich schlechte Laune habe. Da gibt es eine schöne Anekdote von Warren Buffett mit Mr. Market. Mr. Market ist manchmal in einer Depression. Und in der Depression würde ich sagen, mein Portfolio ist 4 Millionen wert. Und wenn ich sage, ich habe meine Manie und bin total glücklich und die Welt ist rosarot, würde ich sagen, sind wir bei 7. Die Realität wird irgendwo zwischendrin sein. Ich sag mal, bei einem sogenannten bankerspezifischen Loan-to-Value von zwischen 50 und 55% bin ich ganz happy auf den Depressionswert, sagen wir es mal so. Von daher, es gibt Schlimmeres als das.
Sehr gut, sehr gut. Felix, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal direkt in die Materie rein. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir da einfach mal stellen möchten. Und du hast es gerade schon angerissen, die erste Frage, ich stelle sie trotzdem mal. Wie bist du überhaupt in die Immobilienwelt reingerutscht? Also was war dein Was war die Auswirkung, dass du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt die erste Immobilie?
Das war klassisch, ich sag mal so ein bisschen Mindset, eher noch Eigennutzer getrieben. Um 2010 rum habe ich mir gedacht, ich würde mir gerne eine Wohnung kaufen. Da ich gebürtig aus dem Frankfurter Raum komme und in Frankfurt auch gearbeitet habe, habe ich dann lange in Frankfurt gesucht, fast 2 Jahre. Und ich wollte für mich immer eine Zweiraumwohnung haben, zwischen 50 und 60 Quadratmetern, nicht älter als Baujahr 1990. In Frankfurt gab es nur Wohnungen, da haben einfach über 200.000 Euro draufgestanden. Das war mir dann deutlich zu teuer. Da wäre ich von der Miete quasi, die ich davor gezahlt habe, eigentlich ähnlich oder teurer gewesen. Da habe ich dann gesagt, das mache ich nicht. Da ich gebürtig aus dem Vorort von Frankfurt komme und dann auch meine Großeltern pflegebedürftig wurden, habe ich mich dann dazu entschieden, einfach mal zwischen dem Vorort, aus dem ich komme, und Frankfurt zu schauen. Und dort habe ich eine Top-Wohnung gefunden, die genau meinen Suchkriterien, meinen Qualitätskriterien entspricht, nicht mehr für 200.000, sondern für 55 Quadratmeter mit 82.500. So konnte ich meine Miete, die ich hatte, eigentlich dritteln im Rahmen der Finanzierung, aber habe mich dazu entschieden, dass ich einfach sage, nee, die Miete, die ich vorher gezahlt habe, es waren knapp 730,93 €, das weiß ich noch ganz genau, das war die Kaltmiete, habe ich dann das auch als meine Annuität gewählt für die Bank und habe das geschafft, dadurch, dass ich das Objekt so günstig eingekauft habe, entsprechend die Finanzierung nach 7 Jahren abzuzahlen.
Das heißt, die erste abbezahlte Immobilie stand dann nach 7 Jahren im Raum.
Ja.
Das ist ja schon mal stark.
Doch.
Na, wenn du überlegst, heutzutage der Durchschnittsinvestor plant auf 30 Jahre, da sind 7 Jahre auf jeden Fall tipptopp.
Dafür muss man aber sagen, ich habe die nicht an dem Ort gekauft, wo ich eigentlich wollte. Und die war ein Sanierungsfall, also ich musste neuen Boden machen, neu tapezieren oder sagen wir Renovierungsfall. Damals war es für mich ein Sanierungsfall, weil für mich war tapezieren, ich sag mal Steckdosen an die Türen rumschrauben, den Boden neu machen, war für mich als Nicht-Handwerker eine relativ große Arbeit. Jetzt denke ich mir, oh Mann, was habe ich mich damals angestellt?
Ja gut, man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Genau so ist es.
Aber es war dann tatsächlich die erste eigengenutzte Immobilie.
Ja. Okay. Und in die Wohnung ist glücklicherweise auch meine Frau zu mir gezogen. Und als wir dann das erste Mal Nachwuchs erwartet haben, wurde die dann leider zu klein. Aber bis heute trage ich die Wohnung immer noch in sehr guten Erinnerungen und in meinem Herzen.
Und sie ist noch da oder hast du sie verkauft mittlerweile?
Die habe ich letztes Jahr verkauft, als sie 12 Jahre bei mir im Bestand war. Einfach, weil ich die Wohnung wie soll ich sagen, ich musste sie noch einmal komplett renovieren, weil die Mieterin, die nach mir eingezogen ist, verstorben ist und die Wohnung in einem sehr, sehr schlechten Zustand zurückkam. Mhm. Und ich habe mich dann einfach so gefühlt, dass ich dann jetzt nicht mehr in Frankfurt wohne, sondern fast 400 Kilometer weg, dass ich dann der Wohnung nichts mehr zu geben habe. Mhm. Ich habe die komplett saniert, ich habe die dann an einen sehr, sehr vernünftigen Mieter vermietet, der ist total glücklich in der Wohnung und dann habe ich das Problem auf 400 Kilometer Entfernung, wie will ich die Wohnung entsprechend vernünftig managen, wie will ich mich um die Bedürfnisse von dem Mieter gut kümmern und da habe ich das Problem, da kann ich einen Sondereigentumsverwalter einsetzen, okay, die arbeiten, aber arbeiten die im besten Interesse von mir oder von einem Mieter, da würde ich sagen, von der Erfahrung, die ich mit Sondereigentumsverwaltern gemacht habe, vielleicht von 10, 2. Und da ist mir die Erfahrung für den Mieter zu schade und auch meine Bindung an die Wohnung war es nicht wert, sodass ich dann einfach mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt habe, hey, wer sucht eine Kapitalanlage? Da hat mir jemand einen Preis zugerufen und ich gesagt, das macht für mich Sinn und das ging dann relativ schlank und der Käufer freut sich tierisch über den Mieter und über die Wohnung, er wohnt 20 Kilometer weg von der Wohnung. Das passt bei ihm viel besser rein ins Portfolio als bei mir. Und ich werde aber immer noch an die Arbeit, die ich in die Wohnung reingesteckt habe, an die Mieterin denken, die dort eingezogen ist, auch wenn sie dann leider jetzt verstorben ist. Und an die schöne Zeit, die ich dort mit meiner Frau hatte.
Sehr schön, sehr schön. Aber trotz allem höchstwahrscheinlich für 83, hast du gesagt, hast du sie
82,5.
Für was hast du sie verkauft?
220 und ein paar gequetschte.
Also auch hier wieder das Thema, in Immobilien zu investieren, ist grundsätzlich kein schlechter Move. Die Wertsteigerung war definitiv da.
Ja, wobei man auch da sagen muss, das ist ein Mehrfamilienhaus, das ist mehr Eigentümer bewohnt.
Okay,
und wir hatten dort auch einige Themen in der Fassadensanierung, in der Balkonsanierung, in der Aufzugsanierung. Also da ist auch nochmal ein bisschen Geld
reingeflossen.
Und das Objekt musste auch einmal grundlegend dann wirklich saniert werden nach dem Auszug. Also es wäre schön, wenn ich sagen würde, dass die komplette Differenz, die wäre bei mir gelandet, das wäre schlichtweg gelogen. Also,
aber trotzdem kein schlechter Deal.
So einen könnte man regelmäßig machen, sagen wir es mal so.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Felix, Frage Nummer 2. Beziehungsweise wir überspringen die Frage Nummer 1 und 2 war jetzt in dem Fall gleich. Du hast inzwischen ein großes Portfolio aufgebaut. Also ja. Der Laie würde sagen, ja, 50 Einheiten, das ist schon was wert. Was war für dich der wichtigste Hebel auf dem Weg? War es Finanzierung, also Finanzierbarkeit, Netzwerk, Mindset oder vielleicht auch Geschwindigkeit, dass du sagst, so realisiere ich meine Deals grundsätzlich für mich perfekt? Also was sind deine Hebel, wenn du jetzt so die letzten 13, 14 Jahre anschaust, dementsprechend das Ganze auf 50 Einheiten gehebelt zu bekommen?
Ich glaube, das sind verschiedene Hebel zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Am Anfang war es für mich so, jetzt bei dem ersten Objekt, ich hatte davor noch nie finanziert. Und dann erstmal die Finanzierung zu bekommen. Da bin ich damals zu meiner Hausbank gegangen. Da musste man noch persönlich vorbei. Heute geht man nicht mehr in Banken, wie ich gelernt habe. Es war ein älterer Herr, dem bin ich bis heute noch dankbar. Dem habe ich auch, als er noch aktiv war, jedes Jahr zu Weihnachten immer eine schöne Flasche Wein geschenkt, weil er mich quasi dem Thema dann näher gebracht hat. Und wir haben dort dann ein Finanzierungsgespräch geführt. Er hat mich bestätigt, dass die Wohnung ein sehr guter Kauf war und dass die Finanzierung kein Problem ist. Und das Gleiche hatte ich danach im nächsten Jahr mit der nächsten Wohnung. Mhm. Und im Jahr drauf mit den nächsten beiden. Und wenn man mich so am Anfang gefragt hätte, hätte ich gesagt, die Finanzierungsseite war in den Jahren bis 2020, 2021, als das Portfolio jetzt nicht bei 50 war, eher weniger die Herausforderung. Da war wahrscheinlich die größte Herausforderung mein limitierendes Mindset. Mhm. Weil ich habe mir dort gesagt, ich würde am liebsten gerne eine Wohnung im Jahr finden, als ich gestartet bin, als ich die erste gekauft habe. Da dachte ich mir, ach, das ist ja einfach, das macht ja auch rechnerisch Sinn, das ist ja alles gut. Und da habe ich gesagt, jetzt möchte ich noch eine finden. Und als ich die eine gefunden hatte im nächsten Jahr, das war dann schon Richtung Frühjahr, habe ich gesagt, jetzt bin ich durch für das Jahr und mache es im nächsten Jahr weiter. Und im Nachgang denke ich mir, die Mathematik hat gepasst, die Wohnungen haben gepasst, die Mieter haben gepasst, der Zustand hat gepasst. Warum hast du nicht eigentlich gesagt, du machst das gleich nochmal und nimmst dann eher zwei oder drei? Also da merkt man im Nachgang, dass der eigene Kopf der limitierende Faktor war, weil man erstmal Angst hat vor diesen riesigen Zahlen, dass man sagt, oh, 80.000 Euro, das ist viel Geld. Die zweite Wohnung hat gekostet 122.000 Euro. Dann hat man ein bisschen Eigenkapital habe ich mit eingebracht. Dann hat man so knapp 160.000 Euro Verbindlichkeiten und macht sich erstmal Gedanken, wenn die Welt jetzt untergeht, wie zahle ich das wieder? Man hat die üblichen Ängste, was passiert, wenn ich einen Mietnomaden habe, was passiert, wenn der die Miete nicht zahlt? Hab ich bisher noch nie gehabt.
Hattest bisher noch keinen Mietnomaden, keine...
Ich hatte Leute, die Mieten nicht gezahlt haben. Ja, gut. Ich hatte auch Leute, die länger die Mieten nicht gezahlt haben. Mhm. Zum Beispiel habe noch einen Mieter, den möchte ich auch herzlich grüßen hier. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Der ist Mitte der 50er. Der hatte leider im Rahmen von Corona seinen Job verloren, hatte dann eine Abfindung investiert, das Geld auch komplett verloren und war 4 Monatsmieten in Rückstand. Der hat jeden Cent zurückgezahlt im Ablauf von 3 Jahren, hat sich immer an sein Wort gehalten. Wir haben was besprochen, er hat alles gemacht. Ich hatte auch auf dem Weg dahin 3, 4 andere Mieter, die immer noch Mietschulden bei mir haben. Aber für mich ist das jetzt kein Weltuntergang, wenn eine Miete oder zwei fehlt, sondern für mich wäre der Weltuntergang, wenn die Wohnung komplett verwahrlost gewesen wäre, dass ich sage, ich muss 20.000, 30.000 Euro reinstecken. Das hatte ich erst einmal. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, das ist einmal Geld. Ich kann es sogar noch gegen die Steuer stellen. Ich bin dann bei der Mieterauswahl etwas vorsichtiger und kritischer. Ich gucke jetzt vielleicht nicht immer, dass ich die Top-Miete bekomme, sondern dass, wenn ich denke, ich habe den perfekten Mieter, komme ich dem auch bei der Miete entgegen und bin flexibler beim Mietvertrag, dass ich weiß, ich habe mittel- bis langfristig Ruhe. Da geht jeder seinen Weg für sich. Und deshalb hätte ich gesagt am Anfang, eher das Mindset, dass man keine Angst haben muss, wenn man die Mathe versteht und auch Leute fragen kann, die wissen, was sie tun und die einem bestätigen, hey, du machst alles richtig. Und damals gab es in YouTube noch keine finanzielle Bildung. Ich konnte niemanden im Freundesbekanntenkreis fragen oder im Kollegenkreis, sodass man da noch ein bisschen unsicherer war. Mache ich es eigentlich richtig? Und ich hatte dann erst ein Hallo wach, als dann Leute angefangen haben, mich zu kopieren in meinem Bekanntenkreis. Entsprechend war das so für mich der Punkt Mindset. Ab 2020 hätte ich gesagt Finanzierung. Und ab 2023 kommt auch noch Struktur dazu. In welcher Struktur, wie mache ich es optimal? Das sind aber, ich sag mal, High-End-Probleme.
Verstehe. Also das heißt, du hast grundsätzlich die Fehler, die man begehen muss, um zu wachsen, grundsätzlich selber gemacht. Du hast niemanden gehabt, der dich, sag ich mal, als Mentor ein bisschen angeführt hat, sondern du bist dann eher Mentor für andere geworden, die dann dementsprechend gesagt haben, hey, der Felix kann das und das mache ich dann dementsprechend nach. Und wie war dann da die Erfahrung, konnten die das dann genauso gut umsetzen?
Ich sag mal, ich mache jetzt ein Beispiel. Den ersten Mensch, den ich da ein bisschen näher unterstütze, das war 2022. Der hat mit der ersten Wohnung gestartet. Der ist jetzt bei 7 Einheiten.
Wahnsinn, cool.
Der nächste hat 24 gestartet. Der ist jetzt am Überlegen, ob er das zweite Mehrfamilienhaus kauft. Mhm. Zu 2 Einheiten noch dazu. Und am Anfang war es auch, ja, ich interessiere mich für Immobilien. Ich weiß aber nicht genau, was ich kaufen soll. Und ich habe denen grob erklärt, was ich mache, wie ich suche. Und habt ihr die Arbeit machen lassen. Mhm. Die Gespräche führt man aber mit 50, 60 Leuten und effektiv machen 2 Leute die Arbeit raus. Mhm, und das waren jetzt 2, die die Arbeit gemacht haben, die auch verstanden haben. Die können mich auch nachts um 11 alles fragen, wenn ich irgendwen im Netzwerk habe, der denen helfen kann. Hier ist der Kontakt, ist kein Problem. Unterstütze ich gerne. Und jetzt kommen schon Sachen wieder zurück, wo es heißt, hör mal zu, wir hätten da eventuell ein Investment, das könnte für uns nicht alleine passen. Wollen wir da ein Co-Investment draus machen? Ich dränge mich nicht auf. Und wenn ich unterstützen kann, gerne. Und das sind so Sachen, wo man sagt, man sieht, wenn man miteinander teilt, wird der Kuchen viel größer. Mhm. Das hat man auch ähnlich in den letzten Jahrzehnten in der Globalisierung gesehen. Jetzt hat man leider wieder weltpolitisch so ein bisschen imperialistische Gedankengänge, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube halt immer, wenn man mit vielen Menschen gut umgeht und entsprechend über Sachen diskutiert und teilt und sich an seine Seite von der Abmachung hält, geht es einem allen besser. Also ein weiteres Beispiel im Kontext, ich zahle zum Beispiel meine Dienstleister an dem Tag der Rechnungsstellung. Deshalb habe ich nie Probleme, wenn ich einen Handwerker brauche, wenn ich irgendwas brauche, dass Leute zu mir kommen und für mich arbeiten.
Die wissen, beim Felix kriege ich mein Geld schnell und dann
ohne
priorisiere ich.
Ohne ja. Diskussion, wenn die Leistung passt.
Kann ich nachvollziehen. Wir handeln grundsätzlich genauso. Ich glaube, dass dieser Konkurrenzkampf, der auf Social Media auch Gott ganz oft in der Immobilienbranche auch stattfindet, da kann man dann das eine so kontrovers finden, wie man möchte. Dann gibt es Influencer, die riesengroß sind. Du weißt vielleicht, über wen ich spreche, ohne jetzt Namen zu nennen, der halt über Social Media Kapitalanlagen verkauft hat. Dann zieht man den durch den Dreck, macht aber eigentlich das Gleiche und versucht irgendwie den anderen dann, ich sag mal, vom Markt zu drängen. Das Gleiche erleben wir auch in der Baufinanzierungswelt. Ich meine, es gibt genug Baufinanzierungsvermittler in Deutschland und wir haben einfach auch festgestellt, hey, wenn wir miteinander arbeiten, dann können wir ganz viel erreichen und zum Beispiel Einkaufsgemeinschaften für Konditionen bei den Banken und so weiter, und anstatt sich einfach da gegenseitig zu kannibalisieren. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, auch in der Immobilienbranche. Und ich bin fest davon überzeugt, die Menschen, denen du grundsätzlich gezeigt hast, so kann es funktionieren, die sich getraut haben, ich sage immer umgangssprachlich, die Eier auch hatten, mal die Kohle in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich nehme jetzt diese 200.000, 300.000, 400.000 Euro auf investiere, schaffe damit Wohnraum. Das heißt, ich bin ja als Investor jemand, der ganz viel für die Gesellschaft auch tut. Ich schaffe Wohnraum, ich erhalte Wohnraum, ich entwickle Wohnraum eben nicht nur dieses, der böse Vermieter. Ne? Deswegen finde ich deinen Ansatz auch sehr spannend, wie du vorher gesagt hast. Du hast eigentlich keinen Vandalismus in deinen Immobilien erfahren. Du hast zwar mal einen Mieter gehabt, der grundsätzlich nicht bezahlt hat, aber selbst mit dem bist du gut im Austausch. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss seine Mieter grundsätzlich auch verstehen und auch drauf hören. Und es gibt immer mal schlechte Situationen im Leben. Und auch hier ist es dann das Thema, wenn ich natürlich selber das Geld brauche, kann ich grundsätzlich als Vermieter verstehen, okay, dann hast du vielleicht als Vermieter auch ein bisschen falsch geplant, weil so 2-3 Monatsmieten solltest du grundsätzlich für die Immobilie mal auf der Seite haben. Ich glaube, das würdest du bestätigen.
Definitiv.
Aber ich finde es sehr spannend, wie du da rangehst. Und ich glaube, das ist auch eine Message, die jeder junge Immobilieninvestor auch wahrnehmen sollte. Es geht bei Immobilien nicht darum, von Anfang an den letzten Euro rauszupressen, sondern ein Immobilieninvestment ist für mich immer was sehr Langfristiges und es sollte langfristig passen und ich sollte jetzt nicht einfach nur gucken, dass ich die 50 Cent mehr auf den Quadratmeter bekomme, aber dadurch vielleicht in 3 Monaten einen Mietausfall habe.
Ich sag mal, wenn man schnell reich werden will, sollte man ins Casino gehen oder irgendwas anderes Zockartiges machen. Mit Immobilien ist es genau ähnlich wie mit einem Unternehmen oder wie mit dem eigenen Job. Je länger und je besser ich was mache und je mehr ich im Job meinen Kunden, meinem Arbeitgeber diene. Bei Immobilien diene ich meinen Mietern. Mhm. Und mein Sinn ist quasi, dass die ein gutes Mieterlebnis haben, dass sie das bekommen, für was sie zahlen. Und wenn das der Fall ist und die zufrieden sind, habe ich keinen Stress mit. Dass man natürlich dann auch Mietentwicklung im Rahmen der Mietspiegelentwicklung mitmacht im Zeitablauf, ist logisch. Legitim, dass man auch, ich sag mal, Bäder neu macht, dass man auch den Boden neu macht, alles in Absprache mit dem Mieter, das ist auch legitim. Und man muss halt schauen, wenn der Mieter glücklich ist und ich vorher eine saubere Kalkulation gemacht habe, dann passt das, aber bitte nicht auf jeden Euro kalkulieren, Puffer einkalkulieren, Liquiditätspuffer einkalkulieren und auch mal wissen, man selbst hatte auch mal harte Zeiten. Die wird auch der eine oder andere Mieter haben. Und wenn man so fair ist zu anderen Leuten und es ihnen auch eingesteht, wird man langfristig keinen Stress haben.
Starke Message. Ich würde gerne noch, bevor wir das Thema zu Ende bringen, nochmal auf ein Thema rauskommen oder es nochmal rausstellen. Du hast jetzt zwar grundsätzlich gesagt, es hat immer alles ganz gut funktioniert, aber es gibt bestimmt diesen einen Fehler, den du in deiner Immobilienlaufbahn irgendwo mal gemacht hast, wo du sagst, den würde ich grundsätzlich heute vermeiden. Gibt es da was du thematisieren kannst?
Nein, also ich habe zu viele Fehler gemacht, sage ich ganz offen. und da muss ich auch sagen, also im Endeffekt ist es alles eine Frage der Opportunität. Ich mache ein Beispiel, ich habe eine Gewerbeeinheit gekauft, relativ günstig. Die hätte ich nur im Sondereigentum umwidmen können zu wohnen. Das habe ich damals nicht gewusst, nicht gesehen. Ich hätte damit mein Kapital verdreifachen können, mit marginalen Kosten, also ich sage mal effektiv, für 2,3-fachen, hatte das alles sogar noch in der vermögensverwaltenden Struktur. Das heißt, ich hätte auch kaum Steuern drauf gezahlt und hätte das Objekt rausdrehen können. Ich habe es langfristig vermietet. Ich habe jetzt 15% Rendite draufstehen. Trotzdem denke ich mir, der andere Exit wäre schöner. War es ein Fehler? Rein unter Kapitalbindungsgesichtspunkten war es total dumm, was ich gemacht habe. Mhm. Rein von der Rendite her würde jeder sagen, 15% Investment nehme ich. Ich hätte aber deutlich mehr Kapital aufgebaut, hätte ich das gehebelt und das Kapital in weitere Investments reingeschoben. Hätte ich manche Mietverträge zum Beispiel mit einer Staffelmiete versehen, hätte ich manchmal Mieterhöhungen höher gemacht. Ja, wäre sinnvoll. Ich habe manche Mieter, die sind früh verrentet, manche Mieter, die sind körperlich eingeschränkt. Dort bin ich nicht bei dem vollen Mietpotenzial. Mhm. Das auch so. Rein von dem Wertentwicklung für mich lasse ich da Wert zurück. Das heißt, weil ich nicht immer erhöhe, wenn ich irgendwann an Kapitalanleger verkaufe, weil die Mieter aus den Wohnungen nie rausgehen würden, wird es ein Fehler sein, weil ich nicht den maximalen Wert für mich hebe. Ist es aber in meiner moralischen Welt, in meinem Moralkompass, der relativ eng ist, richtig so zu agieren? Ja, ist es. Würde ich es wieder so machen? Ja, würde ich wieder so machen. Ist es ein Fehler? Also unter Investoren-Gesichtspunkten ist es. Aber das meine ich damit, ich habe auf dem Weg hin ganz viele Fehler gemacht. Ich habe auch mal gesagt, ich mache einen Boden selbst, ich mache das selbst und mache auch teilweise Sachen, die ich nicht kann. Da habe ich dann nochmal einen Handwerker bemüht, der es nochmal macht.
Der doppelt bezahlt.
Nein, und das ist einfach so. Und deshalb kann ich nicht sagen, es gab nicht einen Fehler. Es gab ganz viele, aber die haben dazu geführt, dass ich heute bin, wo ich bin. Und man muss immer sagen, ich habe mal einen schlauen Satz von einem Kunden von mir gehört, der hat gesagt, im Leben passiert nichts gegen einen, es passiert immer was für einen. Man kann daran wachsen. Mhm. Auch wenn was nicht Tolles passiert, also wenn das Leben dir eine Zitrone in die Hand drückt, versuch eine Orange draus zu machen. Mhm. Das ist nur in deinem Kopf und das ist das, was ich meine. Am Anfang hatte ich ein Mindset, was eher, ich habe es geschafft, eine Wohnung zu kaufen, ich will noch eine kaufen. Ich habe nicht so gedacht, das System läuft, das ist eigentlich vernünftig, mach mehr. Und das ist, wo ich sage, das ist wahrscheinlich ein Misch aus allem und ich kann nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zu viele gemacht.
Ist auch eine Message und ich würde sagen, grundsätzlich, nur weil du die Immobilie noch nicht voll entwickelt hast, verkaufst du nachher trotzdem noch eine Immobilie mit Entwicklungspotenzial. Deswegen finde ich es grundsätzlich gar nicht verwerflich. Also wir haben ja auch Kunden, die wir zur Kapitalanlage Immobilie bringen und da sind auch manchmal Immobilien dabei, wo ich sage, okay, du musst halt, wenn du jetzt rein auf dem Papier schaust vor Steuer, halt mal irgendwie 150, 200 Euro aus deinem eigenen Cashflow drauflegen, weil die Immobilie halt noch nicht voll entwickelt ist. Dafür hast du aber grundsätzlich die nächsten 15 Jahre keinen Modernisierungsstau mehr. Es ist alles gemacht und nach Steuer rechnet sich's grundsätzlich trotzdem, weil wir gewisse steuerliche Hebeleffekte nutzen. Ne? Aber du hast trotzdem für die Zukunft, ich sag mal, zumindest alle 2-3 Jahre die Möglichkeit, adäquat und fair deine Miete anzupassen.
Plus, du kaufst ja meistens auch Immobilien, wie man neudeutsch sagt, im Underrent mit einem leichten Discount zum Markt. Das ist auch noch in Ordnung. Also man hat einen leichten Sicherheitsabschlag, was ja auch für Erstkäufer schön ist. Und das wäre was ich zum Beispiel neuen Startern empfehle. Schaut auf Objekte im Underrent, die entsprechend im Discount einkaufen, keine Totalsanierung am Anfang zu machen, wo man einfach sagt, okay, da kann ich die Miete entwickeln. Versucht bitte nicht, den Mieter rauszuschmeißen, das ist ein Mensch. Versucht mit ihm zu reden, könnt ihr an der Wohnung ihm Gutes tun, dass er euch vielleicht auf der Mietseite entgegenkommt oder welchen Weg könnt ihr gemeinsam mit den Mietern aufzeigen und entwickeln, dass das im Endeffekt Verkäufer, Mieter und ihr Spaß dran habt.
Ich kann dir von einem Investment von mir erzählen. Das Investment war grundsätzlich ein Fail, also kein voller Fail, aber aktuell noch ein richtiger Fail. Und zwar die Geschichte dazu ist die folgende. Ein befreundeter Makler hat eine Immobilie zugeschickt, die er eigentlich für einen Kunden, also wir hätten eigentlich die Finanzierung machen sollen. Der Kunde hat sich dann aber dagegen entschieden, habe ich gesagt, hey, ich finde die Immobilie grundsätzlich spannend. Dürfen wir sie mal anschauen. Dann hat er erzählt, ja, also Mieterin, die kriegt die Miete eben vom Amt. Immobilie ist aber relativ gut, Baujahr 2003, Aufzug, Tiefgaragenstellplatz, relativ wenig Modernisierungsstau. Du könntest die Immobilie jetzt für, ich sag mal, 10.000 Euro wahrscheinlich auf einen neuwertigen Stand bringen innen. Die Mieterin weiß, dass die Miete grundsätzlich sehr niedrig ist, wäre aber bereit, um Eigennutz grundsätzlich abzuwehren, auch an den Kapitalanleger dementsprechend also eine Immobilie an den Kapitalanleger zu verkaufen und dann auch grundsätzlich die Miete freiwillig anzupassen, weil das Amt ja grundsätzlich die Miete bezahlt. Wir sind dann hingegangen, haben genau das gemacht, wir haben dann das offene Gespräch gesucht, haben die Voraussetzungen, die wir haben, grundsätzlich besprochen, da war dann die Bereitschaft da. Wir haben dann gekauft, sind dann zum Folgegespräch mit der Mieterin erschienen und wollten ihr dann erklären, okay, wir stecken dir jetzt 15.000 Euro in die Immobilie, danach hast du grundsätzlich eine fast neuwertige Immobilie innen und dafür würden wir halt 3 Euro den Quadratmeter anpassen. Kurz zur Erklärung, Region Karlsruhe bist du aktuell in der Neuvermietung irgendwo so bei 15 Euro. Wir sind bei der Immobilie bei 6 Euro, wir wären auf 9 Euro gegangen, also immer noch fair, aber wir wären zumindest kostendeckend Miete zur Rate im ersten Blick gewesen. Was ist passiert? Sie hat ihre Entscheidung grundsätzlich revidiert, hat uns den Anwalt auf den Hals gehetzt und hat gemeint, wir würden sie zu etwas drängen. Das kann passieren. So, jetzt haben wir das Glück, wir sind jetzt nicht unbedingt auf die 200-300 Euro unbedingt angewiesen, die Immobilie gut eingekauft. Also wir haben so ein Gap von 50.000 Euro. Das heißt, in meinem Kopf kann ich jetzt erstmal den Abtrag noch 2-3 Jahre verkraften, bis vielleicht die Dame in einem Alter ist, dass sie da eh nicht mehr wohnen möchte, weil sie nochmal 2 Stockwerke zu Fuß gehen muss, bis der Aufzug aufhört. Aber das sind einfach so Dinge, die passieren. Und auch hier war vielleicht von der Mieterin grundsätzlich, auch an der Stelle, falls sie es hört, schöne Grüße, nicht ganz fair uns gegenüber, weil wir uns grundsätzlich fair verhalten haben. Aber das passiert auch. Würde ich das jetzt als schlechtes Investment betiteln? Nein, weil der Einkauf hat gestimmt und ich könnte es grundsätzlich jetzt schon zu einem größeren Hebel verkaufen und danach sagen, hey, ob es jetzt ein Eigennutzer kauft, ist dann grundsätzlich nicht mein Problem. Aber die Immobilie hat trotzdem das Entwicklungspotenzial und du kannst trotzdem davon ausgehen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass du die Miete trotzdem wieder anpassen kannst, wenn ein Auszug stattfindet.
Ja, und man kann ja auch immer schauen, also ich hätte dann noch geschaut, wie hoch ist der Maximalsatz, den das Amt zahlt? Das wäre noch ein Research gewesen, den ich noch vorher gemacht hätte. Da hätte ich geguckt, weil da gibt es gewisse Tabellen, also auch für Leistungsempfänger. Und dass man dann weiß, okay, ich habe dort einen Puffer oder ich habe keinen Puffer mehr. Dann lässt sich über eine Voranfrage vom Amt eine Zusage geben, dass das entsprechend möglich ist. Dann hätte man das noch geklärt. Das wäre wahrscheinlich eine Schleife, die ich vor dem Ankauf noch gedreht hätte. Aber danach ist es einfach so, Menschen treffen Entscheidungen und revidieren manchmal auch Entscheidungen. Ich versuche mich an meine zu halten. Gelingt es mir bei 100%, ich würde sagen bei 99,5% gelingt es mir. Manchmal muss ich sag mal, als Familienvater, wenn da in der Familie was passiert, einfach absagen und sagen, ich kann jetzt doch nicht beim Umzug helfen. Ja. Von irgendwem, es ist so, tut mir dann in dem Fall leid. Nein, aber bei der Mieterin, ich kann es verstehen, da würde ich wahrscheinlich im Rahmen der normalen Mietentwicklung dann nach dem Mietspiegel weiter anheben oder im Rahmen von Vergleichsmieten, bis dann irgendwann andere Themen schlagen werden. Aber das wäre jetzt auch ein Objekt, was ich wahrscheinlich so lang halten würde, bis ich dort gewisses Potenzial selbst schon gehoben habe. Aber auf 10 Jahre gesehen ist es kein schlechtes Investment. Materialisiert sich sofort? Nein. Und das ist das, was ich meine mit, für mich muss ein Investment sich auf 6 Jahre rechnen. Wenn ich in 6 Jahren dann auf der Kalkulation bin, wo ich sage, das passt, ist es für mich fein. Mhm. Manchmal muss ich dann ein, zwei Mietschritte zwischendrin machen. Manchmal kann ich mich einvernehmlich einigen. Manchmal muss ich noch Geld in die Hand nehmen, um entsprechend was herzustellen. Ist aber alles sauber, fair und vernünftig in der Kommunikation und auch in der Umsetzung. Und wie gesagt, auch wenn man auf 6 Jahre sagen kann, ich habe die Miete dann da, wo ich hin will, bin ich mit allem fein, ob es dann ein Jahr schneller ist oder ein Jahr später.
Sei dahingestellt.
Das ist egal.
Passt zu meiner nächsten Frage an dich, Felix. Viele reden ja immer vom Cashflow. Ich würde jetzt mal vom positiven Cashflow ausgehen. Würdest du sagen, dass du grundsätzlich so einen Cashflow hättest, dass du nicht mehr arbeiten müsstest?
Seit 2020, ja.
Starke Aussage. Arbeitest du noch?
Ja.
Warum?
Weil es mir Spaß macht.
Auch eine starke Aussage. Wenn du jetzt jemanden mitgeben müsstest, wie du gestartet bist, bist du unter dem Aspekt, ich will Cashflow machen, gestartet? Oder bist du eher mit dem Mindset gestartet, ich mache grundsätzlich systematisierten, langfristigen Vermögensaufbau?
Als ich gestartet bin, gab es für mich diese Begrifflichkeiten noch nicht, sondern ich habe einfach geschaut, okay, man wird als Kind auf eine Corporate-Karriere getrimmt und wurde gesagt, wenn du gut arbeitest, viel arbeitest, lang arbeitest, wirst du viel Geld verdienen und wirst ein schönes Leben haben. Sei ein guter Angestellter. Auf gut Deutsch, das war die Botschaft. Bin ich meinen Eltern, meinen Großeltern super dankbar, dass sie mir auch eine gute Bildung ermöglicht haben. Wunderbar. Nur irgendwann merkt man nach 10 Jahren im Beruf, ich arbeite am Tag 12, 13, 14 Stunden, ich arbeite vielleicht auch den Samstag mit, ich bekomme wunderbar gutes Geld. Aber wenn ich meine Zeit nicht reinstecke, hört das Geld auf. Mhm. Und dann macht man sich Gedanken über Investments. Ich sag mal, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe den Aktienmarkt nicht ganz verstanden. Wenn ich im Nachgang schaue, wäre auch der Aktienmarkt ein schönes Investment gewesen. Wahrscheinlich dem einen oder anderen Mal auch stressfreier als Immobilien. Aber rein von der effektiven Kapitalrendite aufs Eigenkapital, die ich in Immobilien erzielen kann, ist für mich der Aktienmarkt eine schlechtere Investmentklasse. Und dadurch, dass ich mit der ersten Immobilie bei mir gestartet bin und das verstanden habe, gesagt, okay, das passt, jemand anders zahlt eigentlich meine Miete ab oder meine Rate ab dann. Wo ist der Stress, das zu machen? Und ich habe lustigerweise erst danach von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad irgendwann gelesen, 2017, 2018. Und im Endeffekt beschreibt er das, was ich getan habe, ohne zu wissen, dass er es schon beschrieben hat. Und das sind so Themen, wo ich einfach sage, für mich ist ein Hybrid aus beiden maßgeblich. Ich kalkuliere gerne eine Wohnung so, dass sie in einem Cashflow vorsteuern, Richtung Nulllinie geht, beziehungsweise nach 6 Jahren auf die Nulllinie geht. Mhm. Steuern ist für mich immer, lasse ich mal außen vor. Interessiert mich nicht, weil ich nicht sagen kann, kriege ich was zurück, muss ich was zahlen. Also auch wenn ich einen positiven Cashflow hätte und dann zum Beispiel Steuern zahlen muss, ich werde die Steuern nicht als negativ. Der Staat möchte seinen Zoll von uns haben, dafür, dass er uns einen großen Raum an Freiheit, an Vertragsfreiheit und an Bildung zur Verfügung stellt und an Gesundheitswesen. Der muss gezahlt werden. Und ich habe häufig auch die Diskussion mit Menschen, ob es nicht schön ist, dass man viel Steuern zahlen muss. Ganz ehrlich, ich würde auch gerne weniger Steuern zahlen. Aber ich habe lieber die Situation, dass ich im Jahr 3 Millionen verdiene und ganz viel Steuern zahle, als 1 Million zu verdienen, wo ich auch viel Steuern zahle, oder 20.000 zu verdienen. Wenn man mich fragt, auch wenn ich bei 3 oder bei 5 Millionen die meisten Steuern zahle, ich nehme immer das Einkommen. Und das ist okay. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Und deshalb kann ich nur sagen, ich rechne Immobilien grundsätzlich so, die sollen sich selbst tragen, spätestens ab Jahr 6. Bis dahin schieße ich auch gerne Geld zu. Wenn das der Fall ist, muss ich aber vom Marktwert her mit einem gewissen Discount eingekauft haben, dass ich sage, zu einem fairen Marktpreis sind wir so 20-30% drunter. Dann ist das wieder okay. Gegen Cashflow positive Objekte habe ich nichts. Mir wurde häufig gesagt, seit 2013, die Objekte, die ich ankaufe, die gibt es im Frankfurter Raum nicht. Ich konnte es trotzdem im Jahr mindestens 1, 2, 3 Mal realisieren. Also gibt es doch. Ich glaube, es ist häufig dann die Frage, wie macht man was? Und wenn man es selbst nicht hinbekommt, wer macht das? Mhm. Und was kann ich von dem Menschen lernen? Wie kann ich ihm unterstützen, dass er mich unterstützt bei dem, was ich vorhabe? Das sind die Fragen, die man sich stellen musste.
Was ich bei dir, Felix, ganz spannend finde, ich kenne viele Menschen, die viel Geld verdienen und die auch viel Geld haben. Und wir zwei kennen uns bisher nur virtuell, das heißt, wir treffen uns heute tatsächlich auch das erste Mal live. Du kennst den Sinan schon sehr lange.
Ja.
Und wirst ja von Sinan auch betreut.
Sehr gut, ja.
Danke für die Blumen. Das, Sinan, hast du gehört. Lob an dich. Grundsätzlich gibt es ja diese zwei Arten von Menschen. Ich habe dir jetzt gerade bewusst diese Frage nach dem Cashflow gestellt, denn ich finde immer sehr spannend, Menschen, die so tun, wie wenn sie Geld haben, und Menschen, die Geld haben. Und dadurch, dass dich jetzt keiner kennt, kann ich das ja auch offen sagen. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel Geld verdienst, für den, also deutlich mehr wie der Durchschnittsdeutsche und auch deutlich mehr wie die statistische Oberschicht. Nicht nur aus deinen Immobilien, sondern weil du einfach auch beruflich in deinem Metier unheimlich was drauf hast. Aber wenn ihr ihn sehen würdet, dann ist er der bodenständigste Mensch, den ich seit langem getroffen habe. Und das finde ich ganz spannend, denn da steht kein fettes Gucci auf dem Pulli, da ist keine fette Rolex am Arm und da ist auch kein Porsche Turbo S vorgefahren. Auch wenn du das grundsätzlich vielleicht hast oder könntest oder wie auch immer, es ist nichts, was du verkörperst. Und das finde ich unheimlich spannend, denn du gibst hier, und ich hoffe, die Menschen, die den Podcast hören oder sehen, wissen das auch zu schätzen, du gibst unheimlich tiefe Einblicke in deine Erfahrung, in dein Leben, bist aber, ich sag mal, nicht der Mensch, der sich dadurch profiliert. Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die man da draußen mal sagen darf. Ich weiß, Social Media ist voll von komm in die WhatsApp-Gruppe und ne und so weiter. Ist ja auch überhaupt nicht unser Bereich. Also wir als Rock Solid stehen ja für was ganz, ganz anderes. Mhm. Auch wenn ich mit Sicherheit ein Autofanatiker bin und gerne mal ein schnelles Auto fahre, ist das aber nichts, was mich grundsätzlich ausmacht, sondern ich wäre auch mit einem alten Auto, ich heul heute noch meinem alten Dreiergolf zum Beispiel hinterher, das war das beste Auto, was ich je hatte, aber es ist einfach sehr spannend zu sehen, dass du so viel aufgebaut hast und dir, ich sag mal, dir und vor allem auch deinen Kindern, das ist zum Beispiel, was mich immer antreibt, ich will mir zwar jetzt auch ein schönes Leben ermöglichen, aber hauptsächlich, weil ich auch meinen Kindern was zeigen will und vor allem auch was hinterlassen möchte. Und du hast, glaube ich, sehr, sehr viel geschaffen für die Generation und vielleicht auch noch für die Generation, die danach kommt. Und das ist sehr bemerkenswert. Das möchte ich dir einfach an der Stelle nochmal mitgeben. Und für die da draußen, das ist, glaube ich, das, was die Gesellschaft heute ausmachen sollte. Nicht mein Haus, mein Hof und mein Boot und meine Rolex, sondern wirklich Wissen nach außen tragen und das, was ich grundsätzlich für mich erreicht habe, versuchen, anderen Menschen mitzugeben und andere dadurch besser zu machen. Ich glaube, das sollte einfach mal an der Stelle gesagt werden.
Da würde ich dir gerne zwei Sachen zu sagen. Die eine persönliche Erfahrung. Ich hatte zwei Großväter. Der eine hat eine sehr erfolgreiche Fahrschule gehabt und seine Rolex am Arm. Der andere war Metzgermeister und der hatte eine Aldi-Uhr mit einem gebrochenen Glas, Quarzglas. Mhm. Und der eine hat immer gesagt, Mann, kauf dir mal eine gescheite Rolex. Er kauft schon mal eine gescheite Uhr und der hat dann immer nur gesagt, sag mal, wie viel Uhr hast du? 7:15 habe ich auch, meine Uhr funktioniert noch. Und es ist nicht umsonst, dass mein erstgeborener Sohn nach dem Opa heißt mit dem Quarzglasuhr. Und das Nächste, was man auch verstehen muss, über die Zeit eines Lebens lernt man sehr viel. Ich durfte sehr, sehr viel lernen. Ich durfte den Weg von vielen Menschen mitteilen, wenn man da aufrecht Anteilnahme nimmt und versucht auch, wenn es vielleicht nicht das eigene Portemonnaie größer, kleiner macht oder das eigene Ego streichelt, anderen Leuten einen ernsthaften Rat oder einen gut gemeinten Rat zu geben und vielleicht auch von der eigenen Erfahrung zu teilen, wie man auch für die Leute was besser strukturiert. Das kommt alles wieder. Und die Menschen vergessen es einem nicht und die sind dann sehr, sehr dankbar. Und jetzt kann man immer so drüber diskutieren, man hat auch Leute, die das ausnutzen, die gab es in meinem Leben, die wird es auch wiedergeben, aber das erkennt man dann, also früher habe ich das später erkannt, heute erkenne ich das nach dem zweiten Mal und dann bedanke ich mich für die nette Zeit, die man verbracht hat und wünsche den Leuten auf dem Weg alles Gute.
Sehr gut, sehr gut. Ich hätte jetzt hier noch zig Fragen, ich pick mir jetzt noch eine raus.
Gerne.
Wenn du jetzt abschließend zu dem, was du jetzt grundsätzlich schon preisgegeben hast, einen Tipp an die Generation, ich sag mal ab 20, ne, die jetzt gerade in die Berufswelt starten, vielleicht studiert haben und jetzt ihr erstes Geld verdienen. Welchen Tipp würdest du den Menschen da draußen geben, um aus deinem Erfahrungsfundus raus davon zu profitieren? Also was wäre dieser eine Tipp, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall für euch berücksichtigen?
Das ist ein kombinierter Tipp. Man erlaubt auch Kindern, dass sie laufen lernen und fallen. Das heißt, lernt selbst laufen, macht euch Gedanken über das, was ihr machen wollt, versucht euch ein Wie und mit wem aufzuschreiben und macht auch Fehler, die gehören dazu. Man kann nicht jeden Fehler vermeiden. Versucht von anderen Leuten, die erfolgreich sind, zu lernen, aber vielleicht ein bisschen weniger, du hast es angesprochen, von denen, die mehr auf Social Media glänzen, sondern vielleicht lieber von Menschen, die im Hintergrund sind, die euch auch sehr, sehr weiterhelfen können. Macht euch Gedanken, was Sinn macht. Und gerade im Immobilienbereich, auf der Kapitalanlageseite, kann ich sagen, Investitionsstandorte mit einer positiven Demografie, nach 6 Jahren Cashflow Richtung Null, Wertsteigerungspotenzial, das wären Standorte, die ich mir anschaue und dann versuche dort gute Partner in den Markt zu finden, um langfristig dort einen Bestandsaufbau hinzubekommen und zahlt die auch. Diskutiert nicht mit denen über den Preis, sagt keinem Makler, dass er zu viel Geld bekommt, sagt keinem Handwerker, das ist mir jetzt viel, viel zu teuer für deine Leistung. Wenn er das ist, sucht euch einen anderen.
Unser Thema ist ja das Thema Finanzierung. Mhm. Und ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, dass du die letzten paar Deals auch mit uns realisiert hast. Genau. Ohne jetzt Werbung für uns machen zu wollen, was sagst du, ist in diesem Ankaufsprozess auf die Finanzierung grundsätzlich wichtig? Wie ist da deine Erfahrung die letzten paar Deals?
Bei den ersten 2, 3 Immobilien würde ich sagen, war es bei mir nicht so wichtig, weil ich selbst aus dem Bereich komme. Bei anderen Leuten ist es wichtig, weil für die ist ein unbekannter Prozess. Da ist auch in den ersten 2, 3 Einheiten wahrscheinlich schon wichtig, jemand Professionellen an der Seite zu haben. Ab einem gewissen Portfolio gibt es Grenzen, die Banken finanzieren. Und dann sagt auch eine Hausbank, jetzt bin ich beim Vorstand, da können wir nicht drüber gehen. Und dann muss man ein neues Bankennetzwerk aufbauen. Und das macht keinen Sinn, das selbst zu tun. Also es gibt Leute, die machen das. Das ist total zeitintensiv. Es macht keinen Sinn, das zu tun. Bitte sprecht dort mit einem Vermittler, der für euch das Beste will, der euch hilft, das Bankennetzwerk aufzubauen, der dann weiß, welches Objekt bei wem am besten aufgehoben ist. Und dann wird die Finanzierung eine absolut kritische Ressource. Wenn ich die Finanzierung nicht richtig mache, binde ich zu viel Eigenkapital. Wenn ich zu viel Eigenkapital binde, wachse ich einfach langsamer. Bei mir ist es so, das wird der Sinan bestätigen können, die Finanzierungskondition der Zins ist mir jetzt nicht komplett egal, aber wenn der 0,3 teurer ist, ist er 0,3 teurer. Ich mache Geschäfte in der Art, dass ich sehr gute Deals mittlerweile angetragen bekomme und dann muss ich schnell agieren. Mhm. Wenn ich nicht schnell agieren kann, geht der Deal woanders hin. Ob der Zins dann 0,3 teurer ist,
ist dir egal.
Ist mir egal. Wenn aber diese 0,3 die Wirtschaftlichkeit von dem Deal ausmachen, sage ich von vornherein Nein zu dem Deal, weil er macht dann keinen Sinn. Der Deal muss so einfach gestaltbar sein, dass meine Frau und meine große Tochter den nachrechnen können und mir sagen, der macht immer Sinn. Meine große Tochter will ich noch nicht, dass sie nachrechnen kann. Meine Frau ist wahrscheinlich jetzt auch alleine nur durch die vielen Gespräche mit mir ein besserer Investor, als ich die ersten 5 Jahre war. Und sie ist auch der vorsichtige Mensch von uns beiden. Und das wäre wahrscheinlich auch besser, wenn ich häufiger auf sie hören würde. Und sie ist auch ein großer Rückhalt, weil sie mir den Freiraum gibt, alles auszuprobieren, was ich möchte.
Was du möchtest, stark. So, wir haben ganz viel gelernt. Wir haben ganz viel gehört. Ich beende mein Fragebuch. Ich glaube, die wichtigste Message für mich ist, sich zu trauen, sich nicht zu limitieren hier oben.
Genau.
Zu sagen, hey, ich habe nicht dieses Mindset, dass ich Angst vor Immobiliendienst habe, sondern eher verstehe, welche Hebeleffekte Immobilien mit sich bringen, auch langfristig gesehen, ob das jetzt der erste Einstieg mit der eigengenutzten Immobilie ist, die vielleicht irgendwann vermietet wird oder ob das ein Haus ist oder wie auch immer. Ich glaube, die Message ist, traut euch grundsätzlich, euch mit Immobilien zu beschäftigen. Wenn ihr zu wenig Ahnung habt, hört Podcasts, schaut YouTube. Heute gibt es da ganz, ganz viel Wissen. Passt aber auch auf. Es gibt auch viel Bullshit. Wenn euch jemand direkt was verkaufen möchte, schaltet ab. Es geht grundsätzlich erst einmal darum, sich zu informieren. Und ich glaube, dass Thema Tun und Umsetzen ist so eine Message, wo ich absolut vertreten kann. Und Felix, ich danke dir für deine offenen Worte, für deine Erfahrungen und vor allem die Transparenz. Und ich hoffe, euch da draußen hat es einiges gebracht. Und hiermit würde ich dich für Teil 1, es wird noch einen Teil 2 des Podcasts geben zu einem anderen Thema, aber für heute würde ich dich einmal gerne verabschieden, bedanke mich bei dir und an alle da draußen, denkt dran, wenn es wieder heißt, Rocky Monday, euren Lieblingspodcast, abonnieren, teilen, liken, kommentieren und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin, Felix, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, sehr gerne.
Danke.
Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung. Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.